Wir sind in, wow, wir sind in echte Samuel, 1. Samuel, Kapitel 13. Wir haben gesehen, wie das Volk Israel sich einen König wünscht und wie Samuel betrübt ist darüber und wie Gott Samuel sagt: Sei nicht zu betrübt. Sie haben nicht nur dich verworfen, denn Samuel nimmt das natürlich auch persönlich, oder? Das ist so oft so, wenn man älter wird. Man kommt oft in Situationen, und ich habe in den letzten Tagen damit zu tun gehabt, wo ältere Geschwister zu mir kommen, die schon jahrelang gedient haben, in der Mission und sagen, sie brauchen mich nicht mehr, sie brauchen uns nicht mehr. Für uns ist kein Platz mehr da, ist kein Raum mehr da. Und ihr seid ja alle noch jung und frisch und dynamisch und werdet noch gebraucht, aber es kommt der Tag, wo eure Kinder euch nicht mehr brauchen, sie sind groß und stark und brauchen nicht einmal euer Rat. Und auch bei der Arbeit braucht der Chef euch nicht mehr. Haltbarkeitsdatum ist schon abgelaufen. Willi nickt. Und Willi ist echt ein sehr begabter, ein charismatischer Mitarbeiter seiner Firma. Und wenn er schon nickt, dann, und so alt ist er auch wieder nicht, zumindest nicht, noch nicht lange so alt wie ich. Aber Samuel ist schon alt und nimmt diese Aussage des Volkes persönlich. Es tut weh. Das Volk sagt ihnen durch die Blume, wir wollen dich nicht mehr, wir wollen jetzt einen König haben. Jesus tröstet oder Gott tröstet ihn und sagt, Samuel, nimm es nicht persönlich. Sie haben nicht dich oder nicht nur dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen. Wahnsinnig überheblich von einem Volk, das vom Problem zu Problem, vom Versagen zu Versagen, ein Volk, das ständig in der Not ist, dann meinen sie dennoch oder immer noch, sie brauchen Gott nicht. Ist der Wahnsinn, oder? Und Gott ringt mit denen und zum Schluss schickt er sogar ein Unwetter und macht alles platt durch Hagel. Und das Volk schreit, erlöse uns aus der Situation. Bewahre uns vor diese schreckliche Situation. Bitte doch Gott Samuel, dass er uns jetzt hilft. Hier haben wir Gott als Mittel zum Zweck. Auf Mittel zum Zweck, ja, aber nicht als König. Herrschen soll er nicht in mein Leben, aber helfen kann er mich ruhig, wenn ich in Probleme hineinkomme. Und das ist eine Theologie, die sich weit oder breit macht in der christlichen Szene. Wie bereits gesagt, schon vor 14 Tagen, Gott oder Jesus als Mittel zum Zweck. Niemals als Herrscher. Und das Problem ist ja nicht nur hier im Alten Testament, das Problem ist im Neuen Testament. Wir wollen ihn nicht und wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Pilatus, mach die schmutzige Arbeit und kreuzige ihn. Wir wollen ihm nicht, wir wollen wem? Wir wollen unser König. Barabbas war ja, gib uns Barabbas, der ein Mann, der politisch tätig war, ein Mann, der nach weltlichen Maßstäben etwas konnte. Wir wollen nicht deine Wege gehen, Jesus, Wir möchten dich nicht haben. Du giltst als jemand, der schwach ist vor der Welt. Und Schwäche wollen wir ja nicht preisgeben, oder? Denn wenn wir das tun, verlieren wir am Image. Und das will ja keiner von uns. Wir wollen also wieder zurück zu ein König, jemand mit einem Image. Und Gott gibt dem Volk ein Image, das hohl innen drin ist. Und wir haben vorletzte Woche gesehen, wie Gott dennoch sein Volk begleitet. Er sagt es klar, ich werde euch nicht alleine lassen dies. Ihr geht euer Weg, ihr zwingt mich sogar. Nicht, dass wir Gott zwingen könnten, wir versuchen es aber. Und er macht das mit und geht mit uns. Wenn wir ihn zwingen, geht er dennoch mit uns. Er sagt es ganz deutlich, ihr müsst selber nachschlagen, ob das 8 oder 9 ist. Er sagt, Kinder, ich lasse euch nicht im Stich, ich habe euch lieb. Ihr seid dickköpfig und mir geht es darum, euch nicht zu verwerfen, wie ihr mich verworfen habt, sondern mir geht es um euch zu erziehen, dass ihr lernt. Ich nehme das hin. Ihr verwirft mich, aber ich werde euch nie verwerfen. Und das sagt er immer wieder durch die Propheten. Und das gibt uns eine wahnsinnige Sicherheit. Wenn wir Gott verwerfen in unser Herzen, glaub ja nicht, dass Gott sich so verhalten wird, wie du es tust. Er liebt dich dennoch. Und sehnt sich, ist geduldig und bleibt bei dir. Er macht Umwege mit dir und lässt dich nie los. Warum? Wisst ihr, Rebellion ist das größte Problem, das wir alle haben. Alle. Wir sind alle Rebellen. Und Gott zieht uns nicht durch dem, dass er das Gesetz anwendet und uns zu Tod verprügelt, sondern wodurch zieht er uns? Paulus sagt, durch die Gnade und Barmherzigkeit, das ist seine Kraft. In seine Schwäche ist er stärker als wir in unsere Kraft. Das ist eine wahnsinnige Verheißung. Ihr wehrt euch, ihr haut auf mich rum, aber ich halte euch fest. Schaut doch meine Mutter oder die Mütter, die kennen das alle. Diese freche kleine Irren. Ne? Man hat sie monatelang gefuttert, an der Brust gehabt und die haben sich angeschmiegt, aber es kommt der Tag, wo sie der eigene Wille dadurch kommt, die fangen an der Haare zu ziehen, oder? Und zu schreien und auf der Brust zu klopfen. Was macht denn die Mutter? Nehmt die Mutter das Kind und schmeißt es auf den Boden? Nein, die Mutter hält es fest. Fest. Oder ihr macht das alle so, ich weiß es. Gabi und ich haben 5 Kinder zusammen. Ganz fest. Und irgendwann weicht der Druck, oder? Die Stärke der Liebe. Und das Kind lehnt sich an und schluchzt ein bisschen. Und dann gibt es ein Küsschen, oder? Dann kommt der Kopf dran, ne? An Mamas Kopf, in die Haare rein. Na ja, und dann. Oh. Und Gott sagt uns, wenn Papas und Mamas so sind, wie viel mehr werde ich denn auch nicht mit euch sein. Das Volk rebelliert und sie kriegen. Wir wollen, was kriegen die? Die kriegen, was sie wollen. Was ist das, was sie wollen? Ein Rebell, sie kriegen das, was sie sind. Sie ernten das, was sie sehen. Sehen. Ich habe die Woche gesessen mit 20, Gabi und ich, mit 20, naja, davon waren 16 Heiden, 16, die nichts mit der Kirche zu tun haben wollen. Und die kamen aus aller Welt, die meisten aus Südamerika, aber auch aus Spanien und anderen Ländern, einige aus Deutschland. Und es war so eine interessante Abend, wir saßen alle so an einem großen Tisch. Und wie die Ausländer so oft sind, warm und herzlich, unheimlich nah. Wir kannten uns gar nicht, noch nie gesehen, da gab es ein Küsschen auf linke Wange, Küsschen auf die rechte und umarmt. Und wir konnten mit der Freundlichkeit gar nicht umgehen und am Tisch waren sie so offen. Und das war so schön, ne? Und wir kamen ins Gespräch und wir haben alle verschiedenen Sprachen ausprobiert. Englisch und Deutsch und Spanisch und Portugiesisch. Und das war so eine schöne Runde. Und dann ging es darum, ja, was machst du, Beruti, machst du? Und ja, der eine ist technischer Zeichner und kommt aus Spanien, aus Madrid und sucht Arbeit. Der andere kommt aus Südamerika, ist Philosoph, aber arbeitet in der Software und will aber irgendwo anders hin, nach China, aber seine deutsche Frau will nicht mit. Und alle. Und dann zum Schluss kam es ja dazu, natürlich, das musste noch kommen. Ja, und was machst du? Und ich sage, das sage ich euch lieber nicht. Na? Und naja, ich musste Farbe bekennen. Ich bin Pastor. Mann, ne? Es ist, als ob du sagen wärst, ich bin ein Popo. Und man merkte, der neben mir stand auf und ist weggegangen. Ein ganz netter Kerl, lange schwarze Haare aus Südamerika, so ein kleiner Indio, aber ein Musiker, voll wie die Typen, die man so auf der Straße hier sieht, aus Bolivien und Peru. Ne? So ein richtiger, lieber Kerl. Ne? Und dann kam man natürlich, ja, meine Frau ist katholisch, sagte der eine, der hieß Adolf, das war der Deutsche. Und er hatte, ja, doch. Und er hatte eine Frau aus, die kam aus Ecuador, eine Schwarze. Ja, meine Frau ist katholisch, ne? Ja, und dann kam aus Religion zu reden. Und ich sage, wisst ihr, das Problem ist, dass wir ständig über Religion reden. Ne? Über Institutionen, über Kirchen. Und wir verstehen die Bibel nicht, wir kennen die gar nicht. Wer hat sie hier gelesen? Habe ich nie gesagt, aber die Stimmung hatte ich. Ne? Und er sagt, wisst ihr, die Kirche widerspricht das, was in der Bibel steht. Die Kirche hat oft überhaupt nichts mit Gott oder mit Jesus zu tun. Sie tut genau das Gegenteil. Sie segnet Panzer. Und sie ist auf Macht aus und ist bereit, auch dafür zu töten. Und das geschieht alltäglich in Südamerika. Und diese Leute wissen das ganz genau, dass die Katholiken unterdrücken und bringen die Protestanten oder Evangelikalen um in den Ländern. Natürlich getarnt als der leuchtende Pfad oder irgendwo anders oder politische Guerilleros. Ein völlig falsches Bild. Ihr habt gesagt, so ist Jesus nicht. So war Jesus niemals. Das ist nicht mein Jesus. Ich habe gesagt, ich folge Jesus nach. Das ist nicht so, wie du denkst. All diese, der Teufel hat so viele Vorurteile aufgebaut. Und Herzen sind verschlossen. Und wir müssen Mut haben, anders zu sein. Nicht, ich bin Protestant oder ich bin Methodist oder ich bin Calvinist oder ich bin Buddhist oder Katholik. Ich glaube an Gott und an seinen Sohn Jesus Christus. Er ist mein Meister, ich folge ihm nach. Das muss die Welt wissen. Dogma hilft nicht. Den Krieg zwischen den Kirchen, den Katholiken und den Protestanten und den Evangelikalen, das bringt uns alles nicht weiter. Die Kirche kann sowieso keiner erlösen. Wenn du einmal dastehst, stehst du alleine. Vor Gott, ganz alleine. Es werden viele neben dir sitzen, aber er wird dir fragen, bist du erlöst? Bist du wiedergeboren? Bist du mein Kind? Bist du mit Gott versöhnt? Bist du sein Sohn durch Jesus Christus geworden? Das sind die Fragen. Ja, ich habe dich bei Namen gerufen, Samuel, ich weiß, du bist mein. Dass es um meine persönliche Beziehung geht und dass die Kirche da niemals sein, keiner wird einen Papst fragen oder einen Bischof oder deinen Pastor. Oder wir können dir keine Bescheinigung mitgeben im Sarg. Das wird dir sowieso nicht helfen. Mitglied der Gemeinde Calvary Chapel Hannover, weiß sowieso nicht, was Calvary Chapel ist. Hier haben wir diesen Saul, den Saul, der so ein Stück das widerspiegelt, was das Volk sich wünscht. Sie möchten genauso dastehen wie Menschen in der Welt. Die Welt macht den Maßstab, oder? Ist das richtig? Und wir als Christen passen uns an. Ist das nicht traurig? Die Bibel sagt, wir sind Salz und Licht. Wir sind der Maßstab. Aber was passiert? Wie gesagt, vor 14 Tagen, wir passen uns der Welt an und wir schämen uns, anders zu sein. Das kann doch nicht wahr sein. Paulus sagt es, ich glaube, es sind Römer. Wenn ich mich meines Herrn schäme, wenn ich mich nicht zu ihm bekennen kann, dann wird er sich auch nicht zu mir bekennen. Das geht um eine Liebesbeziehung. Das wäre doch schrecklich. Ich bin irgendwo so alt und ne, kaputt und fertig, wie ich bin und habe so eine schöne junge Frau und irgendwer hier und dein Mann und sie bekennt sich nicht zu mir. Sie schämt sich. Das ist doch die Liebe vorbei, oder? Wenn Gabi nicht sagen kann, ja, ich weiß, der ist nicht mehr 17, aber ich liebe ihn, das ist mein Mann. Wir sind eins. Eine Einheit. Wir gehören zusammen und wir lassen einander niemals los. Das ist es doch. Kannst du das auch in deiner Beziehung zu Jesus öffentlich? Ich saß da. Es war eigentlich kein Problem für mich. Ich liebe meinen Jesus schon. Aber ich will denen nicht einen Steinenweg legen. Ich möchte sie erreichen, ohne diesen ganzen Kram, was dazwischen steht. Diese Kirchen und Vorstellungen von Gott, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Das sind Lügen des Teufels. Aber wie wir es auch oft wollen, so will das Volk es auch. Sie wollen so sein wie die Welt und sie bekommen die Welt. Sie kriegen einen Mann mit Image innen drin, ist aber hohl, da ist nichts drin. Und über diesen Saul reden wir nur, oder lesen wir jetzt nun in Kapitel 13. Saul war, und es ist nicht ganz klar, was hier steht, dann in der Übersetzung ist das nicht ganz deutlich, ob es drei oder 30 sind. Und ist es aber eigentlich gar nicht so wichtig. Saul war Jahre alt, als er König wurde und 2 Jahre regierte er über Israel. Zu dieser Zeit war er 2 Jahre. Also hier an dieser Stelle, dieser Vers wird also in fast alle Übersetzungen irgendwie anders, wenn es jetzt zu diese Zeitabschnitte, die hier erwähnt werden, ist die Übersetzung anders. Das ist aber meiner Ansicht nach unwesentlich. Es gibt da einen Vers in der Apostelgeschichte, wo es ziemlich deutlich steht, wie alt Saul war und wie lange er regiert hat. Und das ist in Apostelgeschichte 13, Vers 21, wer es wissen will. Er erwählte sich 3000 Mann aus Israel, dieser Saul. 2000 waren mit Saul in Michmas und auf dem Gebirge von Bethel und 1000 mit Jonathan zu Gibea in Benjamin. Das übrige Volk aber entließ er einen jeden in seinem Zelt. Da erschlug Jonathan die Wache der Philister, die in Gibea war. Und die Philister hörten, dass die Hebräer abgefallen waren. Saul aber hatte die Posaune geblasen im ganzen Land. Und ganz Israel hörte, Saul hat die Wache der Philister erschlagen. Und Israel hat sich in Verruf gebracht bei den Philistern. Und alles Volk wurde zusammengerufen, um Saul nach Gilgal zu folgen. Hier kommt der alte Saul an der Oberfläche. Wir haben gelesen, dass Gott sich nicht nur sein Volk erbarmt hat und versprochen hat, bei ihnen zu bleiben durch diese schwere Zeit, die sie nun durchgehen müssen, weil sie das unbedingt so haben wollten. Nicht nur das, sondern dieser König, den sie erwählt haben, den sie unbedingt haben wollen, ein Mann, so ein König nach ihrer Vorstellung, mit dem sie sich sehen lassen konnten. Gott hat diesen Mann angerührt und hat ihm einen neuen Herzen gegeben, haben wir gelesen vorletzte Woche, und hat ihn auch mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Der Heilige Geist ist auf Saul gekommen. Gott gibt dem Volk eine Chance und auch Saul mehr als eine Chance. Gott weiß, wie Saul ist. Gott ist aber genauso geduldig und liebevoll mit Saul als mit Samuel. Er macht da überhaupt keinen Unterschied. Gott ist fair. Wir haben alle unsere Chance bekommen. Wir sagen oft, warum lässt Gott es zu? Gott lässt da gar nichts zu. Gott gibt dem Volk, was sie haben will. Gott ist nicht das Problem. Wir sind Schuldschieber. Wir übernehmen nicht die Verantwortung für unser Handeln. Und Israel wird das lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen für dem, was die sich gewünscht haben. Und Gott wird sie so lange zappeln lassen, bis sie das begriffen haben, dass Gottes Wege viel besser und höher sind als unsere Wege. Wenn wir aber unsere niedrigen Wege gehen und alles falsch läuft, dürfen wir doch nicht zu Gott kommen und sagen, warum lässt Gott es zu? Ich habe die Frage schon oft gestellt. In der Not und Krankheit meine Kinder. Und ich weiß, dass es bestimmte Situationen gibt, wo wir auch als wiedergeborene, geisterfüllte Christen nicht ganz kapieren, was eigentlich abgeht. Was will Gott hiermit? Aber dieser Spruch wird so oft und viel zu großzügig und viel zu oberflächlich, viel zu oft gebraucht. Warum lässt Gott es zu? Gott will das gar nicht zulassen. Wir müssen da durch, weil wir es wollen. Israel hat sich hier für einen Weg entschieden und nun haben sie jetzt schon Probleme. Saul ist nur ein paar Jahre König, vielleicht 2 Jahre. Und schon kommt das, was eigentlich Saul ist, an der Oberfläche. Trotz allen Segen und auch ein neues Herz. Seine Motivation stimmt nicht. Und hier kämpft Jonathan, sein Sohn ringt und überwindet den Feind und Saul bläst die Trompete. Für sich. Er sagt letzten Endes dem Volk hier, ich habe wieder mal den Sieg errungen. Das ist, was wir hier in Vers 3 lesen. Da erschlug Jonathan die Wache der Philister. Und dann zum Ende hin, Saul aber hatte die Posaune blasen lassen. Und das Volk hat geglaubt, Saul war das. Müsst ihr mal vorstellen, was das für ein Vater war. Hier haben wir mit seinem eigenen Sohn zu tun und er will die Ehre für sich, weil er die Macht behalten will über dem Volk. Das ist ein, ja, Jesus sagt selber, das ist die weltliche Art, Macht zu gewinnen. Andere zu missbrauchen und unterdrücken. So bin ich nicht. Nicht mit Gewalt, keine Unterdrückung, sondern in Licht, in Wahrheit und Barmherzigkeit herrsche ich und nicht anders. Ich bin nicht wie die Könige dieser Welt. Posaune blasen, habt ihr diesen, wir sagen in Englisch, to blow your own trumpet. Mein Vater hat mir immer gesagt, don't blow your own trumpet. Gib nicht an. Blase nicht deine eigene Posaune, ins eigene Horn, sagt ihr. Das tut aber Saul. Wir müssen zum Punkt kommen in unser Leben als Kinder Gottes, dass wir begreifen, dass wir von uns selbst aus, weder gut sein können, noch etwas Gutes tun können. Saul hat das nicht begriffen. Paulus hat das ganz klar begriffen und schreibt es an diesem Volk, das eigentlich so weit entwickelt war. Das war die Sahne der Gesellschaft. Das waren wie die Amerikaner oder Deutsche heutzutage. Das führende Volk damals, die Römer. Und sagt es ganz klar, es ist nichts Gutes in mir. Er sagt nicht unbedingt in euch, meint es aber. Denn sie sind ja nicht anders als er. Nichts Gutes wohnt in mir, es ist alles unrein. Ich bin finster und verloren ohne Gott. Und nicht in der Lage, irgendwas Gutes zu tun. Saul hat das noch gar nicht begriffen. Er meint, er sei etwas. Er bläst da in sein Horn. Ich muss begreifen, dass wenn ich nun etwas tun sollte, was erwähnenswert wäre, da wo Gott durch mich wirkt und etwas Gutes bewirkt bei jemand anders, dann bin ich es, ich bin's nicht. Saul, du bist es nicht. Leg dein Horn nieder und hör auf, da reinzublasen. Du bist es nicht und Gott erwartet das nicht und Gott will das gar nicht von dir, dass du das glaubst. Dann ist es Gott, der in uns wirkt, alles Gute. Und durch uns alles Gute. Von uns aus, sagt Paulus, ob du es glaubst oder nicht für dich, das ist das, was die Bibel lehrt. Nichts Gutes, es wohnt nichts Gutes in uns. Es ist alles Jesus. Und so müssen wir damit umgehen. Ich habe gerade diese Woche gerungen mit deinem Bruder und seiner Frau und irgendwo verstehen die das nicht, dass man sowas nicht machen sollte, dass zwar viele Christen das tun, dass es aber ungeistlich ist, sich toll darzustellen. Als Leute, die was können. Und oft machen Menschen es so wie Saul. Die reden über Dinge und stellen sie so dar, als ob sie es gewesen wären und sind es gar nicht gewesen. Sie waren gar nicht da, als es geschah. Sie berichten nur darüber, wie hier Paulus, und schmücken sich selber. Sie machen sich selber groß. Jesus erniedrigt sich bis zum Äußersten. Und wenn Jesus das muss, da kann ich nur geschützt und geborgen sein, wenn ich mich bis zum Äußersten erniedrige, ausziehe, leere. Ich will weniger werden. Ich will abnehmen, damit Gott oder Jesus in mir zunimmt. Diese Gesinnung hat Saul überhaupt nicht. Er prahlt mit etwas, was sein Sohn getan hat. Gibt damit an. Will das Volk imponieren. Denn das Volk will den weltlichen Weg. Und er muss es ja auch tun, es unter Zwang. Er muss sein Image pflegen, sonst verliert er die Achtung des Volkes. Die Bibel sagt, in Matthäus 6, Vers 3, lesen wir eine Geschichte sogar über das Geben. Wir sollen so geben, das, was wir tun, das ist mit Geben. Da sind nicht nur das, was wir im Korb reintun, Woche für Woche oder einmal im Monat. Es steht da, dass die linke Hand nicht wissen soll, was die rechte tut. Interessant, dass es die linke ist. Die nicht wissen soll, was die Rechte auf rechte Weise tut. Dann die Linke wird kommen und es missbrauchen. Link, missbrauchen. Die Linke ist link. Das Problem ist, dass wir normalerweise zwei, ich zumindest, okay, gut, wir nicht, ich, zwei linke Hände habe. Ich bin wie Saul. Ich möchte gern, dass Leute sehen, was ich für ein toller Typ bin. Und wenn es auf die Leistung meinen Brüdern ist. Ja, er macht es ganz gut. Ich bin aber Chef hier. Das ist Saul. Also es geht schon los. Und da, wo das Fleisch an der Oberfläche kommt, da geht's los mit Ärger. Immer. Und das sehen wir hier in dem Text. Er bläst seine Posaune und ganz Israel hört, das wird zu ihm hingezogen. Wir lesen dann in Vers 4, und ganz Israel hörte, Saul hat die Wache der Philister erschlagen und Israel hat sich um Verruf gebracht bei den Philistern. Die Philister sehen das als Provokation. Jonathan, Sauls Sohn, hat die letzten Endes lächerlich gemacht vor anderen. Jetzt werden die reagieren. Weil die Weise, wie Saul das tut, das ist nicht... David hat ja Königreiche erobert und hat Frieden geschaffen für Israel. Er hat es aber auf einen ganz anderen Weg getan. Er hat nie die Ehre für sich. Oder... an sich gerissen. Er hat es immer von sich gewiesen. Bis auf eine Situation. Und merkte sofort, kaum hat er das getan, als er seine Stärke, seine Armee zählte und sagt, Herr, ich habe mich versündigt. Hätte ich nie machen müssen. Ich baue hier auf mich, auf meine Macht als König. Aber hier fängt das an mit der Ärger. Dann lesen wir, da sammelten sich die Philister zum Kampf, Vers 5, mit Israel, 3000 Wagen, 6000 Gespanne und Fußvolk, so viel wie Sand am Ufer des Meeres. Stellt euch mal vor, Saul hat mit seiner stolzen Art die Philister provozieren. Jetzt kommen die mit 30.000 Wagen an. Also, da hätte ich mich in der Hose gemacht. Ich hätte Buße getan. Wäre sofort zu Gott geschrien. Aber bei Saul ist es gar nicht da. Er denkt da gar nicht dran. Genauso wenig wie das Volk. Das Volk will nicht umkehren, wenn sie die Macht Gottes sehen, sondern sie möchten nur, dass ihnen geholfen wird. Und Saul... Als aber die Männer Israel sahen, dass das Volk in Gefahr und Bedrängnis war, verkrochen sie sich in den Höhlen und Klüfte und Felsen und Gewölbe und Gruben. Es ist komisch, in dem Moment, wo wir uns versündigen und unser Gewissen spricht, tun wir das, oder? Geknickt. Guck mich doch an, Bruder, was hast du denn? Meine Kinder sind genauso. Zimmer zu, Licht aus, zusammengekrochen im Bett. Wir reagieren alle gleich. Es gingen aber auch Hebräer durch die Furten des Jordans ins Land Gad und Gilead. Die sind über die Grenzen, weg, nichts, weg hier. Es gibt keinen Schutz, es ist keiner bei uns. Dennoch hat doch Jesus gesagt, ich gehe diesen Weg mit euch. Gott hat ihnen versprochen, ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur, wenn ihr lieb seid, wenn ihr frech seid, rebellisch seid. Ich bin bei euch alle Tage. Ich lasse euch nie in Stich. Angst entsteht, sie verkriechen sich. Und in der Angst sind sie blind, geistlich blind. Sie können nicht sehen, dass Gott dennoch bei ihnen ist, dass er sie nicht in den Stich lässt und hauen sogar, wie gesagt, über den Jordan ab. Sie können die Situation rein menschlich, materiell sehen. Sie sind die Macht des Feindes. Das sehen sie klar, die 30 Wagen. Aber dass Gott da ist, sehen sie nicht. Da ist eine Geschichte mit Elisa, der Prophet. Könnt ihr euch erinnern? In 2. Könige. Die Situation ist so in der Geschichte Israels, dass die Syrer, das sind die Freunde hier von Gudi, die Syrer betreiben ständig Krieg gegen Israel. So eine Art, wie heißt das bei euch? Guerillakrieg. Und der König Ben-Hadad hat einmal wieder sein Herr da vor Israel zusammengeführt und bedroht. Das ganze Volk aber eigentlich vorerst in Elisa. Dann Ben-Hadad hat das verstanden, dass der Informant Elisa ist, derjenige, der den geistlichen Blick hat, die geistliche Schau für die ganze Situation. Elisa, es ist Elisa, der Mann Gott. Elisa warnt sein Volk immer vor den Feind und sie sind vorbereitet, wenn der Feind kommt. Also muss Ben-Hadad Elisa lahmlegen. Und sein Knecht wird wach morgens, steht auf und sieht die ganzen Wagen des Feindes. Sie sind umgeben vom Feind. Und er dreht durch, geht und macht Elisa rein. Sagt, hier, wir gehen unter, die machen uns fertig. Und die Situation lesen wir dann in Vers 15 von Kapitel 6 von 2. Könige. 2. Könige 6 und Vers 15. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Herr um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Hier haben wir genau das, was wir in Israel sehen. Gott ist bei ihnen. Hat ihn dem Volk nicht alleine gelassen. Das Volk hat sich aber versündigt. Da ist Angst da. Und Angst stiftet Verwirrung und macht uns blind. Auch für Gottes Wesen, für seine Treue, für seine bedingungslose Liebe. Und wir flüchten und verkriechen uns. David wird nachts wach und singt darüber, dass die Wagen seines Herrn 1000 sind. Er sagt, aber viele 1000 sind die Wagen meines Herrn. Das sagt er im Psalm 20 und im Psalm 68 singt er das. Also gibt es hier ein Problem und das Volk ist am Verzweifeln und hineingeraten sind sie durch ihren König, den König, den sie haben wollten. Er hat sie hier mit hineingerissen in diese Situation durch seine Selbstübereinschätzung, durch dem, dass er ja dastehen will als ein großer Mann und durch sein Ungehorsam, das jetzt nun an der Oberfläche kommt. Vers 8. Oder lass uns ruhig 7 lesen. Es ging aber auch Hebräer durch die Fürten des Jordans ins Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und alles Volk, das ihm folgte, war voll Angst. Das ganze Volk. Weißt du, warum du Angst hast? Oder wo Angst ihre Wurzel hat? In der Sünde. Ich habe Angst vor der Polizei, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Aber wenn die Polizei ankommt bei mir mit Blaulicht nach Hause und ich habe nichts falsch gemacht, ich habe kein schlechtes Gewissen, dann weiß sie, oh, die kommen mit mir, um etwas Gutes zu tun, mir eine gute Nachricht zu bringen. Oder im Verkehr, wenn sie hinterherfahren, ne, und na, überholen mich und stecken ihren Lollipop da aus dem Fenster und bitten mich, rechts ranzufahren, weiß ich ganz genau, oh, schön, die wollen mir einen guten Tag wünschen. Aber wer ich bin bei 30, 70 gefahren, da mache ich mir eine Hose, oder? Das, entweder ist Schuld da und ich habe Angst, oder es ist keine Schuld da. Ich habe, warum sollte ich Angst haben, wenn ich nichts falsch gemacht habe? Meine Mutter hat mir als kleiner Junge immer gesagt, warte, bis dein Papa nach Hause kommt. Und manchmal habe ich mich gefreut, weil ich lieb war und meiner Mama geholfen habe. Aber da, wo ich irgendwie aus ihr Portemonnaie eine Mark rausgeklaut habe oder frech war und nicht nach Hause gekommen bin oder meine Hose kaputt gemacht habe, dann wusste ich ganz genau, wenn Papa kommt, ne, dann kommt nicht nur mein Freund, sondern ne, jemand, der mich ne, den Hintern versohlen wird. Und diese Bilder, von diesem Denken werden wir geprägt. Paulus sagt, wenn jemand kommt und dir sagt, du bist schuldig, ich rede jetzt zu wiedergeborenen Menschen, die in Christus Vergebung haben, dann sage ihnen, hau ab im Namen Jesus. Denn er hat deine Schuld bezahlt, ein und für allemal. Die Frage der Schuld ist geklärt. Ich brauche keine Angst vor Gott zu haben. Ich brauche keine Angst vor der Polizei zu haben. Mir kann nichts passieren. Nichts kann mich trennen von Gott. Nichts, gar nichts. Warum? Weil meine Schuld weg ist. Das ist der Grund. Und wenn wir nicht in der Lage sind, dies zu glauben, dies für uns in Anspruch zu nehmen, zu begreifen, davon begriffen, ergriffen zu sein, dann werden wir immer wieder vom Teufel angemacht. Immer wieder. Er wird immer wieder kommen, bis du ihm sagen kannst, in Vertrauen auf Gott, hau ab im Namen Jesus. Mit Schuld ist bei mir nicht zu machen. Denn Jesus hat für alle Male das, was war, das, was ist und was da kommt, möchte ich dir bescheiden. Damit du morgen nicht ankommst, für morgen ist auch schon alles klar. Ein für alle Mal. Aber hier ist Angst. Saul ist von Angst geprägt und er ist unruhig und das Volk auch. Sünde bringt also Angst in unser Leben. Es macht uns blind. Es nimmt uns die geistliche Sicht, macht uns unruhig. Samuel hatte, und das haben wir schon gelesen, gesagt, ich komme, Saul, zu euch und ich bitte dich, warte auf mich. Wir lesen in Vers 8. Da wartete er 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, die Zeit war noch nicht vorüber, Samuel hat es eingehalten. Er kam am 7. Tag. Nur Saul konnte nicht mehr warten. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Es gerät alles außer Kontrolle. Ein Mensch, der Gott vertraut, bleibt ruhig, auch wenn alles außer Kontrolle gerät. Er bleibt ganz ruhig, denn er weiß, dass Gott. Dennoch, auch wenn im Sichtbaren Chaos entsteht, dann lässt Gott das zu, Gott ist aber dennoch da und hat die Sache im Griff. Da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer, und er brachte das Brandopfer da. Hier geschieht eine Amtsanmaßung, ist das das Wort? Wir haben keine Zeit, es aufzuschlagen, aber in 5. Mose, Kapitel 12, Verse 5 bis 14 steht ganz deutlich, dass dieser Dienst ein Dienst des Priesters ist und dass kein anderer es tun darf. Und Gott hat gesagt, ich habe das so bestimmt, das ist meine Ordnung und das möchte ich so haben im Tempel. Das ist ein Dienst der Priester und Leviten. Und warnt dem Volk und sagt, ihr sollt es nicht so halten, dass ein jeder tut, was er will im Tempel. Ich habe meine Ordnung, haltet das ein, bitte. Samuel hat da versprochen und wir haben gesehen, wir haben zweimal gelesen, dass Samuel immer sein Wort gehalten hat. Als er ein kleiner Junge war, als er angefangen hat, das Wort Gottes weiterzugeben, steht, und nicht ein Wort von Samuel fiel zu Boden. Es erfüllte sich alles, was Samuel sagte. Später, als alter Mann, steht er vor dem Volk und sagt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas gesagt, das nicht eingetreten ist? Also Samuels Wort war zuverlässig, weil es das Wort Gottes war. Saul aber war in seiner Angst, in seiner Verzweiflung, in seiner Unsicherheit leichtsinnig und hat gemeint, ja, wenn Samuel nicht kommt, dann mache ich es eben. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, seht ihr, Samuel kommt pünktlich. Saul war voreilig. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Und er reagiert genauso wie du und ich. Oder ich und vielleicht du. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihn den Segensgruß zu entbinden. Er hatte erwartet, dass Samuel kommen würde und sagte, entschuldige, das ist zwar außerhalb der Ordnung Gottes, du hast aber nicht gewusst, dass ich komme und wir vergessen sich. Ich will dich segnen. Er geht voraus, um das Ganze zuzudecken. Er kommt ihm entgegen, sozusagen. Und so habe ich es auch gemacht mit Papa früher. Ich habe dann die Tür aufgemacht, wo Mama gesagt hat, warte, ich bin da zuerst gewesen. Papa, Papa, kann ich dein Auto waschen? Du kommst ja gerade von der Langeweile. Lass ihn, ne? Das ist das. Das ist genau das. Oder bevor Papa kam, habe ich dann doch meine gute Seite gezeigt meiner Mutter gegenüber. Versucht das zuzudecken. Saul will nicht umkehren. Er ist anmaßend, einsinnig und reißt das ganze Volk im Elend hinein. Er sieht das Ganze, das Volk läuft weg, die verstecken sich. Da ist ein Elend, ein Chaos im Volk. Er hat keine Armee mehr, nichts. Und was will er? Ist das nicht Wahnsinn? Alles zudecken. In dem Ganzen muss man auch sehen, dass Saul meint, ja, also ich bin König, Samuel ist nicht da, jetzt muss ich Gott helfen. Die Situation ist so chaotisch hier im Land, ich muss eingreifen. Ich muss jetzt meinen Verstand, meine Ideen, meine Kraft, meine Erfahrung hineinbringen, um Gott zu helfen. Das ist auch mit dabei bei den Saul. Samuel spricht aber ganz klar. Er sagt nicht, ich will dich segnen, wie manchen Pastor das tun würde. Ist nicht so schlimm. Bruder, weißt du, das machen wir alle. Wir schlafen alle miteinander, bevor wir heiraten. Wir betrügen alle ein Finanzamt. Wir schummeln alle in der Schule. Wir verstecken uns alle unter der Bettdecke und machen komische Dinge und gucken uns komische Filme. Es ist nicht schlimm. Saul, ich will dich segnen. Das hast du gut gemeint. Das sagt er nicht. Samuel spricht ein klares Wort und hält sich an der Ordnung Gottes. Samuel aber sprach, was hast du getan? Und ich mag die Stimme des Heiligen Geistes im Nachhinein schon. Nicht immer in der Situation, aber im Nachhinein schon. Hat der Heilige Geist schon mal so richtig klar zu dir gesprochen und gesagt, das ist falsch, kehre um? Es ist wie ein zweischneidiges, da gibt es auch bei dir innerlich kein An und oder Aber, oder? Nix, du kannst dich nicht wehren. Du weißt, der Geist Gottes hat hier recht. Entweder füge ich mich jetzt oder nicht. Dass Gott klar mit mir redet, heißt nicht, dass ich mich fügen würde. Aber sprechen tut er und sagt mir ganz klar, und so ist Samuel, weil er ja das Wort Gottes als Prophet darstellt. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, siehst du, geht weiter mit dem Zudecken, mit der Entschuldigung. Ich sah, genau, Rechtfertigung. Ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann. Von mir, nicht von dir, Herr, nee, von mir. Ich habe den Einfluss über das Volk verloren und ich musste etwas tun. Statt zu Jesus zu gehen, versuchen wir die Sache zu kitten, um unser Gesicht zu wahren. Das ist aber keine Hilfe. Und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, du kamst zu spät. Während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte Brandopfer. Hier ist Saul stolz, anmaßend und selbstgerecht. Hier ist kein Zeichen von Einsicht. Kein Zeichen von Buße oder Umkehr. Gott spricht klar mit ihm, aber er deckt zu. Samuel spricht ein klares Wort zu ihm und auch Gott spricht ein klares Wort zu ihm hier in Vers 14. Er sagt, aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Saul, hier ist das offenbar geworden, was in deinem Herzen ist. Du willst den Weg mit mir nicht gehen. Dein Herz ist rebellisch und eigensinnig und uneinsichtig. Und mit dir und durch dich kann ich nicht das Volk führen. Lasst uns mal ein paar Kapiteln einfach einen kurzen Sprung machen, bevor wir Schluss machen, zu Kapitel 15 und Verse 22 bis 23 lesen. Kapitel 15, Verse 22 bis 23. Vielleicht sogar noch ein paar Verse weiter. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer? Das ist das, was er, sein Herz ist nicht richtig, aber äußerlich tut er das, was richtig ist. Gott interessiert das, was außen ist, überhaupt nicht. Er ist ein Mensch nach außen, ein Imagepfleger. Und anscheinend ist alles in Ordnung für diejenigen, die nur sehen, was außen ist, was unmittelbar vorm Auge ist, und nicht das sehen, was im Herzen ist. Samuel sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe an Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie im Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Saul, dein Handeln ist total daneben. Du hast etwas Frommes getan, um das Ungehorsam zuzudecken. Und aufmerken besser als das Fett der Widdern. Einsichtig sein. hören, bereit sein zur Umkehr. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Wenn wir alle sofort ablehnen als Christen, zaubern, Tische rücken, das haben wir früher gemacht, ne? Beim Bier trinken mit unseren Kumpels. Jetzt würden wir nie dran denken, jemals sowas zu tun, oder? Wir würden sofort sagen, du Zauberei, als Christ, bitte dich, niemals, niemals. Und wenn das in irgendein Zimmer passieren würde, oder bei irgendeiner unserer Freunde zu Hause, würden wir sofort das Zimmer verlassen, oder? Wir würden sofort verlassen und gebieten im Namen Jesus. Aber Ungehorsam ist genau dasselbe. Es ist Zauberei. Gehen wir auch so mit Ungehorsam um? Oder gehen wir ganz, also sehr leicht damit um? Naja, so eng kann man das nicht sehen. Mache ich das morgen? Oder, naja, werd verstehen, wenn ich das nicht mache. Oder, oh, ich mache das auf meine Weise. Ich könnte euch nicht vorstellen, seit 1973 bin ich Mitarbeiter auf irgendeine Weise als Missionar und später in der Gemeinde, jetzt im Dienst als Pastor. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Probleme entstehen aus Ungehorsam heraus. Manchmal ist es so, ich möchte so gern darüber reden und kann es nicht, weil ich Angst habe, jemanden zu verletzen. Weißt du, im Reich Gottes, Gehorsam ist so wichtig. Wenn du wirklich ein demütiges Herz hast und ein gebrochener Mensch ist, und das sind die Dinge, Gehorsam und ein zerbrochenes Herz. Darüber spricht David, nachdem er sich versündigt hat. Wenn wir wirklich begreifen würden, wie einfach und schön das ist, einfach gehorsam zu sein. Einfach auch zu Hause, oder? Seid ihr mal in einer Familie gewesen, wo die Kinder gehorsam sind? Boah, das kannst du richtig spüren. Oder in ein Haus, wo Kinder ungehorsam, wo Chaos da ist eine Spannung in der ganzen Familie. Oder kommst du in eine Beziehung hinein, wo Mann und Frau wirklich, also, ne, wo keine Harmonie ist, wo einer gegen den anderen arbeitet, wo der eine nicht mit dem anderen geht, das spürst du sofort. Das ist genauso gegenwärtig wie etwas, was du anfassen kannst oder sehen kannst, wenn man dafür ein Gespür hat. Ein Mensch, der demütig ist, ein Mensch mit einem gebrochenen Herzen, argumentiert überhaupt nicht. Er sagt, okay, Papa, du willst, dass ich das, ich mache das gern. Warum sollte ich das nicht tun? Oder die Haltung gegenüber Gott. Dein Wille geschehen. Ja, warum nicht? Dein Wille ist doch eine schöne Sache. Ich will es tun. Gehorsam ist mir viel wichtiger als Rechthaberei, als Eigensinnigkeit, als monatelang von Diskussionen und Auseinandersetzungen. Wenn wir aber auf Ungehorsam eingehen und sagen, ja, ich mache das, ich mache es aber anders. Was meinst du, was für Probleme entstehen aus solcher Situation? Das geht von einem Bruder auf eine Schwester, auf die nächste Schwester und am Ende läuft nichts mehr, man hängt hinterher in der Arbeit, man kann Termine nicht einhalten, nur weil jemand gesagt hat, ich mach's heute nicht, ich mach's morgen. Oder ich mach's anders. Und am Ende denkst du, habe ich das überhaupt gesagt? Hier wird doch etwas ganz anders gemacht. Und eigentlich habe ich lange drüber nachgedacht und gebetet, wie unsere Eltern das ja immer tun, oder? Und haben es gut gemeint, haben eine Entscheidung gemeinsam wie heißt das, gefällt und die Person, das Kind, macht es dennoch, wie er will. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben. Das ist doch immer damit verbunden, oder? Wenn Jens kommt jetzt und sagt, hier, kannst du das machen für mich wieder? Wer bist du denn überhaupt? Ihr habt studiert. Jens, ich bin Pastor. Oder ich sage zu Jens hier, Jens, kannst du das mal machen? Nee. Wenn ich das mache, mache ich es auf meine Weise. Aber weißt du was? Okay, lass uns mal uns hinsetzen und darüber diskutieren, wie wir das machen. Und Gott kommt es gar nicht drauf an, weil kommt das nicht eigentlich am Ende, wie wir das eigentlich machen, sondern mit welcher Haltung wir das haben. Und das hat Saul hier nicht begriffen. Es geht um Harmonie, um Eintracht, um Frieden, um Freude, dass die Maschine läuft, ohne dass unnötige Reibereien entstehen. Darauf kommt es an. Dann, wer weiß denn alles hier? Wer weiß alles richtig? Wer kann alles? Nicht einer von uns. Unsere Erkenntnis, egal wie schlau wir sind, ist Stückwerk, oder? Dann am Ende ist es eigentlich egal, was wir machen. Wichtig ist, dass wir das, ich sage es im begrenzten Maße, okay? Es ist nicht egal, was wir machen, aber in kleinen Fragen in der Gemeinde, wichtig ist, dass Harmonie und Eintracht, dass es ein Miteinander ist. Dass wir füreinander sind und nicht rebellieren und eben diese Gefühle und Gedanken erst gar nicht zulassen. Dass wir uns wehren, sagst hier, da steige ich nicht drauf ein. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendings. Weil du des Herrn Wort verworfen hast. Gott hat gesagt, was getan werden, wo er warten soll. Und er wusste ganz genau, er kannte die Ordnung Gottes der Saul. Er wusste, dass er nicht opfern dürfte, dass er auf Samuel warten müsste. Und dass nur Samuel das tun müsste nach Gottes Ordnung. Weil du dieses Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen. Dass du nicht mehr König seist. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe. Denn ich fürchtete das. Oh Mann. Ich habe es falsch gemacht, aber das Volk ist schuld. Das ist das, was er sagt. Denn ich fürchtete das Volk. Ne? Und gehorchte seine Stimme. Das sind doch schreckliche Ausreden, oder? Und nun vergib mir die Sünde und kläre mit mir nun, dass ich des Herrn anbete, den Herrn anbete. Samuel aber sprach, Samuel wusste ganz genau, das ist genauso Flickerei wie vor einigen Monaten. Ich will nicht mit dir umkehren. Mit dir will ich nicht mitgehen. Seht ihr, wie wichtig das ist? Hiermit will ich Schluss machen. Dass wir nicht nur Abstand haben, also in uns zu diesem ganzen Denken, zu dieses ganze Verhalten, zu dieser Haltung, diese fleischliche Haltung, nicht nur persönlich Abstand haben, sondern dass wir nicht mit Menschen gehen. Samuel sagt, ich gehe nicht mit dir. Auf diese Ebene will ich nicht mit dir mitarbeiten. Und wenn du König bist, ich gehe nicht mit dir. Wenn du dies tust, Saul, dann gehst du deinen eigenen Weg. Und hier spricht ein Prophet Gottes. Er spricht von geistlichen Prinzipien. Dinge, die Gott als Maßstab und Ordnung hat und sagt, ich halte mich an Gott und seine Ordnung und mache es nicht mit. Ungehorsam ist wie Zauberei. Jesus, wir ringen alle mit Widerspenstigkeit, mit Ungehorsam. Denn wir sind nicht nur versöhnt durch Jesus Christus mit dir und sind deine Söhne und Tochter, sondern wir leben auch in diesem vergänglichen Zelt, das aus Fleisch gemacht ist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, wie du auch Paulus geholfen hast in diesem Kampf. Zwischen dem, was gut und richtig war, was du, das, was du ihm gesagt hast und das, was er eigentlich getan hat, oft das Falsche. Wir bitten dich, dass du Gnade schenkst, dass wir dein Wort und deine Ordnung Raum lassen in unseren Herzen. Dass wir nicht wie Saul anmaßend und überheblich sind, sondern dass wir wirklich demütig sind, dass wir ein gebrochenes, zerbrochenes Herz haben, dass wir es zulassen, dass du regierst und führst in unser Leben. Dass wir nicht wie das Volk Israel sagen, wir wollen nicht, dass Gott über uns herrscht. Dass wir tatsächlich täglich beten können, Herr Jesus, dein Wille geschehe. Nicht unser Name, sondern dein Name verherrlicht werde. Damit dein Reich kommt. Wir bitten, dass wir uns persönlich, wie auch als Gemeinde, dass wir uns deiner Ordnung unterwerfen und erleben, dass wenn wir es tun, dass dein Frieden in unserer Mitte herrscht. Wir danken dir, dass du uns nicht loslässt, dass du mit uns gehst, wie du auch mit dem Volk Israel mitgegangen bist, auch in ihre Rebellion und Eigensinnigkeit bist du mit ihnen gegangen. Wir bitten dich, dass du uns die Augen auftust, dass wir das sehen, dass du bei uns bist und dass deine Kraft, dass die Wagen, die du hast, tausend, aber viele tausend sind, viel stärker als der Feind, dass dein Geist, der in uns lebt, viel stärker ist als der Geist, der in dieser Welt lebt, der Geist der Rebellion und Aufsässigkeit, des Ungehorsams. Wir wollen sein, das sein, was du möchtest, Kinder des Gehorsams. Lehre du uns, Vater, in Jesus' Namen gehorsam zu sein. Dein Wort, wir bitten es in deinem Namen und dir zur Ehre.